Hier ist Epochentrotter, euer Podcast für Geschichte und Geschichtsbildung. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Epochentrotter. Wie ihr es aus unserem Podcast bereits in den letzten 3 Jahren kennengelernt habt, setzen wir uns äußerst gerne mit verschiedenen Geschichtsbildern auseinander, beleuchten dazu verschiedene Filme, Serien, mal blicken wir auf Klassiker, mal nehmen wir neuere Produktionen unter die Lupe, und dieses Konzept oder diese Tendenz unsererseits würden wir in dieser Folge gerne weiter fortsetzen. Und diesmal ist so gesehen auch eine Besonderheit, denn wir haben wahre Experten aus der Filmszene mit dabei. Und in diesem Sinne darf ich auch schon mal den Roman und den Martin an unserer Seite begrüßen.
Ja, hallo, auch von meiner Seite. Ich bin der Roman. Ich bin einer der Mitbegründer des Filmfestivals, um welches es heute gehen wird, das History International Film Festival Austria. Und ja, freue mich total, dass wir uns da jetzt zusammengefunden haben und ein bisschen drüber plaudern können.
Ja, grüß euch, danke, dass wir da sein dürfen. Ich bin der Martin, einer der 3 Mitbegründer des History Film Festivals, des internationalen Filmfestivals, welches sich eben mit historischen Filmen oder mit historischen Strukturen in Filmen beschäftigt, wo wir jetzt im Laufe dieses Podcasts gerne eine Einladung aussprechen wollen an alle, die da teilnehmen wollen in irgendeiner Form.
Genau, ihr habt es schon auch aus der Vorstellung der beiden ein wenig rausgehört und es auch schon unserem Episodentitel entnommen. Wir wollen uns heute ganz bewusst mit Geschichte abseits von Hollywood, wenn man so möchte, auseinandersetzen. Die beiden haben zusammen mit einem weiteren Kollegen das bereits genannte Filmfestival ins Leben gerufen, was ziemlich genau in einem Monat von Juli 2023 aus gerechnet stattfinden wird. Da werden wir gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, ja, wie ihr auch selbst daran teilnehmen könnt. Aber dieses Filmfestival lädt vor allem auch österreichische, europäische und auch internationale Filmschaffende ein, ihre Filmproduktionen einzureichen. Die werden dort vorgestellt im Rahmen dieses Festivals und auch von einer Jury bewertet. Und wir haben diese Gelegenheit genutzt, um natürlich einerseits mit euch ein wenig mehr darüber zu sprechen, wie Geschichte vielleicht, wie gesagt, in einer eher unabhängigen Independent-Szene, wenn man so möchte, funktioniert und dargestellt wird. Und gleichzeitig wollen wir natürlich auch auf dieses sehr schöne Projekt hinweisen, was uns wirklich sehr begeistert hat. Und so wie wir auch daran teilnehmen werden, möchten wir auch von unserer Seite alle einladen, sich damit genauer auseinanderzusetzen und gegebenenfalls im August daran teilzunehmen.
Ja, das ist, wie ihr hört, schon ein ganz besonderes Festival und vor allen Dingen beleuchtet es beide Seiten, so wie wir das auch in dieser Podcast-Folge tun wollen. Wir werden nämlich ein bisschen aus der Sicht der Filmschaffenden sprechen und genauso aber auch natürlich aus der Sicht von Filmkonsumenten. Also freut euch da schon mal drauf, was euch gleich noch erwartet. Damit können wir eigentlich auch ganz wunderbar einsteigen und ihr dürft uns beide gerne einfach mal erklären, wie kommt man denn auf die Idee, ein Filmfestival ins Leben zu rufen, abseits von Hollywood und dann auch noch mit Fokus auf Historienfilme oder Filme, die sich in irgendeiner Form mit Geschichte befassen?
Wie kommt man auf diese Idee? Da wir, wie auch schon kurz angesprochen, auch selber uns im historischen Bereich an Filmen versuchen, kamen wir immer wieder so an gewisse Grenzen, wenn es darum geht, diese auch ein bisschen publik zu machen oder Aufmerksamkeit zu erregen für das schöne Thema Geschichte in Verbindung mit Filmen. Und ja, so kam die Idee auf, warum nicht selbst das Steuer in die Hand nehmen und sich da einfach mal zu probieren. Wir hatten dann auch in der ersten Phase gleich mal ein Feedback bekommen, dass es offenbar in Großbritannien schon mal ein Filmfestival gegeben hat, das sich wirklich auch mit geschichtlichen Themen auseinandergesetzt hat, das leider nicht besonders weit gekommen ist offenbar oder es nicht mehr geben dürfte. Das heißt, es gibt offensichtlich nicht allzu viele Filmfestivals, die sich damit beschäftigen. Und das ist natürlich noch ein Grund mehr, das Ganze in Angriff zu nehmen. Und wir waren auch neugierig, was gibt's eigentlich in diesem Bereich noch, außer dem, was wir so mitbekommen, weltweit an Input und an Personen, die sich auch gerne mit dieser Thematik auseinandersetzen. Und ja, da kam eben die Idee auf, das eben auch wirklich sehr international anzusetzen. Wir haben jetzt auch schon Einreichungen angefangen von Neuseeland und Iran über Großbritannien bis Spanien, Tschechien und Österreich. Also wir haben jetzt schon mittlerweile ein schönes Potpourri an unterschiedlichen Ländern, die beteiligt sind und auch an unterschiedlichen Darstellungen, wie Geschichte in Filme umgesetzt wird. Also wir sind jetzt schon total begeistert, was es da an Input gibt, wo Filme bis jetzt nicht bei uns auf dem Radar waren, und zu sehen, was hier eigentlich los ist. Und dieses nach Möglichkeit eben auch an ein möglichst internationales Publikum weiterzugeben.
Also ich würde sagen, in der heutigen Zeit gibt es ja Mannigfaltigkeit an Motivationsgründen, um überhaupt zu handeln. Und wir legen uns immer unsere eigene Identität entsprechend als Hauptmotivationsziel, Leute zusammenzubringen. Das ist auch übrigens auch schon seit Aristoteles in der Nikomachischen Ethik ein hoher Handlungsgrund, für den wir etwas tun können. Und ich glaube, die Leute, die wir zusammenbringen wollen in dem Festival, sind genau nicht die mit halt historischen Filmen viel Geld verdienen wollen oder generell mit Filmen viel Geld verdienen wollen, sonst würden sie etwas anders machen, sonst würden sie wahrscheinlich eher Werbungen produzieren, wenn man sagen kann, dass da viel Geld drin ist. Sondern es sind Leute, die sich mit der Thematik beschäftigen, aus einem gewissen Selbstzweck heraus. Das ist übrigens der höchste Grund, um zu handeln, nach Aristoteles. Und damit haben wir zwei nette Aspekte zusammengebracht, nämlich wir führen ein Festival an aus einem Art politischen Zweck, also politisch im antiken Sinne des politischen Wesens des Menschen, um Leute zusammenzubringen, um sie kommunizieren zu lassen, um sie vielleicht auch Synergien bilden zu lassen. Das ist ja ein Schlagwort, was man heutzutage in allen Sphären des Lebens immer wieder so gerne auch in Marketingtexten liest. Und gleichzeitig miteinander an etwas abarbeiten zu lassen, was einen hohen Selbstzweck hat. Das ist natürlich ein Informationszweck, aber natürlich ein sehr großer künstlerischer Anspruch. Und was ist Kunst, wenn nicht an sich selbst zu arbeiten? Und nicht in einem egoistischen Sinne natürlich, sondern an dem Ding an sich zu arbeiten, sich daran abzuarbeiten. Das ist letzten Endes auch, das müssen wir vorfinden an unseren Einreichungen, das sind Personen, die sich wirklich interessiert haben für eine bestimmte Sinnsphäre, für eine bestimmte Zeit, für eine Kultur und so weiter. Und sie anders als mit einem wissenschaftlichen Text, wann natürlich auch die Wissenschaft stark hineinspielt in die Filme, die hier eingereicht werden, weil jede Thematik zuerst einmal wissenschaftlich aufgearbeitet werden muss, um daraus Relevanz schöpfen zu können für einen Film. Um daraus sagen zu können, wie stelle ich das da, in welchen Dörfern, in welchen Szenerien filme ich, von mir aus, welche Quellen ziehe ich dabei heran. Das ist ja ein nicht unwichtiger Aspekt auch bei unserem Festival, den man an den Jurymitgliedern und den Preisen ablesen kann. Und diese Beschäftigung, die kann man nur führen, wenn man dafür ein gewisses Feuer schlagt in sich, wenn man wirklich sich motiviert dazu, sich da tagtäglich damit im Vollen zu beschäftigen, und das erkennt man an den Einreichungen jetzt schon ganz gut.
Ihr habt jetzt schon beide die Einreichungen angesprochen. Das interessiert uns natürlich sehr, was da für Filme so abgegeben wurden. Und bevor wir das aber diskutieren, ist natürlich auch die Frage, habt ihr ein bestimmtes System, nach dem eingereicht werden kann? Also welche Filme wollt ihr überhaupt bei diesem Festival eingereicht bekommen? Also an wen genau als Filmschaffende richtet ihr euch? Geht das nur um Spielfilme, Dokumentationen, Museumsfilme? Also was genau kann ich, wenn ich Filmschaffender bin, mit historischer Begeisterung bei euch einreichen?
Ja, das ist eine ganz super Frage, die ich nur mit einem Alles beantworten kann. Also es kann bei uns wirklich alles einreichen. Man muss sich denken, dass dieser Bereich, so weit gesteckt er jetzt da im ersten Augenblick anmutet, doch von Beschäftigungsfeld her geringer ist. Also es gibt nicht sehr viele Filmemacher auf der ganzen Welt, die wirklich dazu arbeiten. Natürlich findet man wieder mal alle paar Jahre eine Fernsehwerbung oder so, die irgendwie einen Ritter vorkommen lässt, aber die werden jetzt nicht unbedingt einreichen bei uns, auch wenn auch die willkommen wären. Aber grundsätzlich alles, was auf historische Strukturen in irgendeiner Form zurückgreift, innerhalb unseres historischen Rahmens, es sind ja drei Themenfelder, die eigentlich bis zum Ersten Weltkrieg oder in den Ersten Weltkrieg hineinlangen. Es hat bestimmte Gründe, über die wir gerne nur reden. Aber innerhalb dieser Zeitrahmen kann von einem Musikvideo über reine Kunstinstallationen, gefilmte natürlich, über Spielfilme und Dokumentationen. Ich sag's gleich, Spoiler, es sind natürlich Kurzfilme, Spielfilme und Dokumentationen der Löwenanteil der Einreicher, über das wir natürlich auch sehr glücklich sind. Aber das sollte sich keiner davon abgeschreckt fühlen. Und er sagt, na, er hat da jetzt ein TikTok-Video gemacht zum Thema der skytische Bogen oder so und er möchte das gerne einreichen, dann ist er vollkommen willkommen und hat genauso seine Chancen, objektiv und fair bewertet zu werden wie alle anderen nach unseren Kriterien und mit Hilfe des Kriterienkatalogs.
Auf diese Kriterien wollen wir auch im späteren Verlauf nochmal genauer eingehen und da ja auch uns da ein bisschen vorarbeiten, weil ihr auch in unserem Vorgespräch auch schon angedeutet habt, dass man aus den bisherigen Einreichungen auch schon das ein oder andere an Geschichtsbildern ableiten kann, was uns natürlich ganz besonders interessiert, um an dieser Stelle aber zunächst noch kurz beim Filmfestival als solchen zu bleiben. Wir haben gesagt, diese Podcast-Episode erscheint Anfang Juli. Habe ich da erstens noch die Möglichkeit, einen Film einzureichen? Und falls ich keinen Film mehr einreichen kann, wie nehme ich teil und was erwartet mich eigentlich bei diesem Filmfestival als Teilnehmer?
Ja, also die Einreichung wird noch bis 19. Juli möglich sein. Das ist mal der eine Punkt. Der zweite Punkt, wir haben uns bei diesem Filmfestival auch darauf fokussiert, Martin hat schon ganz kurz angesprochen, eher die Zeitepochen mit hineinzunehmen, die bis jetzt noch nicht so stark beleuchtet worden sind. Das heißt, wir haben drei Zeitrahmen definiert. Der eine ist Steinzeit bis Spätantike, der zweite ist dann Früh- bis Spätmittelalter und der dritte ist dann Neuzeit bis Ersten Weltkrieg. Und natürlich so interessant und auch so schlimm auch dann der Zweite Weltkrieg war, aber das würde einfach ein eigenes Festival benötigen. Also wir haben versucht, da eben den Zeitrahmen so zu setzen, dass es eben beim Ersten Weltkrieg in diesem Fall dann aufhört und eben wirklich zu schauen, was ist so nicht so die quasi aktuellste Zeitgeschichte, sondern wo beschäftigen sich Filmschaffende mit einer historischen Zeit, die eben etwas weiter zurückliegt. Das ist so der eine Aspekt des Festivals. Und ja, vielleicht auch gleich zu erwähnen, was man machen kann, wenn man nicht selber einreicht. Also wir haben auch versucht, möglichst viele Personen dann dafür zu bekommen, die sich diese Filme auch anschauen wollen. Das heißt, prinzipiell ist es ein 7-tägiges Festival, wo über die 7 Tage eine Online-Variante zur Verfügung stehen wird und wo interessierte Personen sich einfach bei uns kurz registrieren müssen, damit sie dann einen Zugangscode bekommen und dann können sie diese Filme bei freiem Eintritt sehen. In der Mitte befindet sich dann unser Hauptevent, eine Vorortveranstaltung in einem Freilichtmuseum in Niederösterreich, wo wir natürlich uns auch freuen würden, wenn wir viele Personen vor Ort treffen, mit denen wir uns dann unterhalten können und austauschen können. Es wird auch die Preisverleihung dann dort stattfinden und auch dort wird der Eintritt frei sein. Also es ist wirklich ein Versuch, einfach möglichst viele Leute zusammenzubringen und sich auszutauschen. Es wird auch in der Online-Variante in den ersten 3 Tagen ist ein ganz großer Fokus darauf, dass es zum Austausch zwischen Filmschaffenden und dem Publikum kommt. Aber ich glaube, darüber erzählen wir dann ein bisschen später noch näher.
Du hattest die 3 Kategorien jetzt auch schon genannt gehabt, die sich ja vor allem aus den Epochen ableiten, mehr oder weniger, wobei ihr da ja auch das eine oder andere zusammengenommen habt. Ist es denn so, wie man vermuten würde, dass das Gros aus Mittelalter-Einreichungen besteht und kann man da aus den Einreichungen in ihrer Grobverortung schon gewisse Tendenzen ableiten, wie sich die Filmszene abseits von Hollywood mit Geschichte auseinandersetzt? Mal so als ganz allgemeine Einstiegsfrage dazu.
Ja, ist sehr interessant, ja. Wir haben uns natürlich auch am Anfang gefragt, wo wird was eingereicht werden? Wir haben es überhaupt nicht gewusst, mit was können wir rechnen. Wir haben natürlich schon ein bisschen geahnt, dass sie in der Steinzeit nicht allzu viel finden wird. Da traut sich jetzt einfach nicht viel Filmvolk drüber. Auch wenn es gibt, es hat erst vor einem Jahr oder so eine österreichische Steinzeitproduktion gegeben, die aber leider bisher noch nicht eingereicht hat. Vielleicht wissen sie nicht, dass es gibt. Aber die Themenfelder sind absichtlich recht groß gegriffen. Also man sieht das ja Steinzeit bis Spätantike. Und tatsächlich findet sie hier ein bisschen was zu Römern, auch wirklich schön aufgearbeitete Sachen, zumindest was die filmische Perspektive darauf betrifft. Und auch wie spekulativ das umgegangen wird mit Inhalten, was natürlich auch immer gerade im Film als Medium interessant ist. Wir haben im Mittelalter, das kann ich jetzt schon sagen, zu aller Verwunderung, sehr wenig zu dem typischen Ritterszene. Also das Szenario des Ritters ist bisher eigentlich, ich sage jetzt einmal, unterbehandelt, was unsere Einreichungen betrifft. Aber dafür haben wir ganz einen interessanten Einschlag erlitten und das ist vielleicht so ein bisschen, wenn man das grob zusammenfasst, osteuropäische Reitervölker oder zumindest Völker, die dann so in der Peripherie davon gelebt oder in den Auswirkungen davon agiert haben. Und in der Neuzeit haben wir tatsächlich dann eine Tendenz hin zu den letzteren Jahren. Also man findet jetzt bei uns nicht recht viel Renaissance-Einreichungen. Ich sprich da jetzt aber nicht von einer Masse von 200 Filmen oder so, die eingereicht haben, sondern bisher haben wir so zwischen 20 und 30 Einreichungen, über die wir sehr froh sind. Also das ist tatsächlich eine Menge, mit der wir eigentlich gar nicht unbedingt gerechnet haben beim ersten Festival schon. Es klingt vielleicht jetzt auch im ersten Augenblick nicht viel, aber es ist natürlich auch eine Sparte. Und eine Sparte, für die man zuerst einmal Awareness schaffen muss, für die man sich zuerst einmal einsetzen muss. Und genau das machen wir jetzt. Also das Festival ist ja auch unsere Art und Weise zu sagen, okay, diese Filme sollen Beachtung erhalten und sollen Wertschätzung kriegen. Das ist überhaupt der Umgang mit historischen Strukturen. Das ist, was das genreübergreifend funktionieren kann. Vielleicht war es sogar ganz cool, wenn mehr Firmen einmal eine Werbung mit Hilfe von Reenactern machen lassen oder mal in ein Freilichtmuseum machen lassen, einmal mit fünf Firmen machen lassen, mit sowas umgehen können. Vielleicht sogar einen Wissenschaftler herbeiholen, der sagt, hey, bewerben wir doch unseren Wein auf eine Art und Weise, die auf seine Geschichte zurückgreift, die sagt, wie hat der funktioniert? Und dadurch wünscht man sich natürlich auch ein bisschen mehr Beachtung, die wir da hier bringen wollen. Und vielleicht kommt es ja dazu, dass wir dann in den Folgejahren ganz viel Bewerbungen haben, weil sie so viel neue Leute genau mit dem Thema beschäftigen. In der Neuzeit finden wir zum Beispiel diese witzigerweise erst recht wieder Filme, die sie dann für den Zweiten Weltkrieg beworben haben, aber wenn wir dezidiert an vielen Stellen sagen, das ist halt leider die Grenze, die wir nicht mehr einhalten können. Das ging ja da einfach vom Festival nicht, weil dann hätten wir 50% wahrscheinlich Zweite Weltkriegseinreichungen und 50% alles andere. Das ging halt wahrscheinlich ein bisschen an der Sache vorbei. Und dann hätte das ganze Festival ein bisschen eine andere Zuspitzung, ein anderes Thema, das natürlich für sich gesehen sehr interessant war, aber geht halt leider nicht. Aber so diese letzte Barriere des Ersten Weltkriegs scheint auch ein Thema zu sein, das jetzt immer mehr Interesse weckt. Und man muss ja immer an den Ersten Weltkrieg denken, dass es jetzt nicht unbedingt eine Zeit ist, wo schon so viel Fingerzeig passiert, wo man schon wirklich so diese klaren Grenzen, dieses gut-böse Schema da hat, auf die halt oft irgendwie der Film zurückgreift. Also wie viele Zweite Weltkriegsfilme gibt es halt, die irgendwie dämonisierend und auf der anderen Seite anprangend und so. Und natürlich auch in seinem guten Recht, in einem gewissen Licht, die Parteien darstellen, über das man reflektieren muss. Aber das ist im Ersten Weltkrieg noch nicht so wirklich möglich. Und deswegen ist es auch irgendwie als Thema in den letzten Jahren, glaube ich, immer brisantere Angelegenheit geworden, für Filmemacher da anthropologische Studien dazu zu machen, moralische Szenarien, die Zwistigkeiten des Lebens irgendwie in den Ersten Weltkriegskontext zu stellen. Und das erkennt man schon. Also wir haben ein paar Filme über Gefangene, die im Ersten Weltkrieg getan wurden, oder Kriegsakte, die im Norden Europas passiert sind. Also das finde ich eine ganz spannende Angelegenheit, der man sich da unbedingt widmen wollen. Aber genau diese Zuspitzung, welche Felder finden wir und was finden wir nicht, das ist wirklich interessant. Also ich wüsste jetzt da zum Beispiel gerade ad hoc keinen Barockfilm, den wir eingereicht gekriegt haben. Aber gestern haben wir, glaube ich, einen 16., 17. Jahrhundert-Film dazu gekriegt. Also wenn ich das sage, dann spricht das nicht gleich immer von einer Dokumentation oder so, sondern halt Filme, die überhaupt auf irgendetwas zurückgreifen. Oder oft Filme, die sich gar nicht selber so im Klaren sind, wo kehren wir eigentlich dazu, das ist uns auch schon untergekommen, wo man auch merkt, es wird halt einfach, es ist ein Interesse da für Geschichte und vielleicht ist der Filmemacher selber noch gar nicht so mit einem wissenschaftlichen Zugang da. Vielleicht hat er selber halt in ein paar Museen oder in ein paar andere Filme über Geschichte was mitgekriegt und das möchte er jetzt aufarbeiten mit oft geringen Mitteln. Und dann greift man natürlich auf Sachen zurück, die schon ein paar Mal angegriffen worden sind. Und so ist zum Beispiel, ich glaube, das ist für viele Zuhörer recht interessant, ein Film dabei, der in Österreich produziert worden ist, von einem deutschen Filmemacher, glaube ich, ursprünglich, der in Österreich studiert hat und das Ganze geschichtlich angesetzt hat, aber in einer ganz anderen Gegend, nämlich mit dem Thema Wikinger. Und es ist aber trotzdem die österreichische Szenerie, die diese Wikinger darstellt. Und ich glaube, jeder hat den Wikinger-Boom der letzten, wie lange ist es her, dass Vikings rausgekommen ist?
Ja. Auch schon 10 Jahre oder ja. So. Ich meine, 2013 ungefähr. Den hat jeder noch so im
Hinterkopf, wo da viele Serien aus dem Boden gesprießt sind. Und der scheint auch noch irgendwie ein bisschen da in dem Kielwasser mitzuschwimmen. Und das betrifft auch durchaus, sage ich jetzt einmal, die Darstellungsweise. Warum nimmt man sich die Wikinger? Möchte man das jetzt wissenschaftlich aufarbeiten und die Wikinger so darstellen, wie es vielleicht in einer Museumsausstattung vorkommt? Oder möchte man es ein bisschen mit mehr Hollywood-Einschlag, sage ich einmal, ein bisschen dramatisierender darstellen und so weiter? Also da merkt man schon, dass sie die Leute abarbeiten an einem Stoff, der bisher schon gewisse Einschläge gehabt hat. Und auf der anderen Seite werden neue Wege gesucht für bisher unbeleuchtete Stoffe. Und das finde ich eben gerade, was da in Osteuropa passiert, finde ich das wahnsinnig interessant. Also da in ungarischen Feldern oder da werden wirklich auf Kulturen zurückgegriffen, wo man sagt, es ist eigentlich jetzt nicht die typische vom ORF oder vom Bayerischen Rundfunk oder so oder vom ZDF, da findest du jetzt nicht unbedingt diese Stoffe so oft aufgearbeitet.
Da waren jetzt schon einige sehr spannende Punkte dabei, die für beide Seiten interessant sind. Also sowohl für mich zum Beispiel, wenn ich Filmmacherin bin oder auch Zuschauerin. Und zwar Stichwort der Anspruch, der dahinter stecken muss und damit auch in gewisser Weise eure Auswahlkriterien. Ihr habt gesagt, so 20 bis 30 Filme sind es inzwischen. Das werden bestimmt noch eine ganze Reihe mehr. Wir kennen das alle, die Frist rückt näher und man gibt dann so auf den letzten Drücker noch ganz viel ab, weil man hat ja bis dahin noch Zeit. Also wie strukturiert ihr das? Das habt ihr uns erklärt, aber was sind so andere Kriterien? Also wie viel Geschichte darf oder muss es denn sein? Wie viele Hexen darf ich im Mittelalter verbrennen und wie viele Wikinger darf ich in Lederrüstungen stecken, bis ihr Nein sagt?
Ja, also wir haben versucht, eben mit der Jury-Zusammensetzung das ein bisschen zu kanalisieren. Also ich meine, dürfen tut natürlich jeder. Es ist aber so, dass wir versuchen, mit Expertinnen in verschiedenen Bereichen das auch diesen geschichtlichen Aspekt ein bisschen näher zu beleuchten. Sprich, wenn man auf unsere Preise schaut, die vergeben werden, da gibt's halt zum Beispiel dann so Sachen wie, also natürlich bestes Costume Design oder Cinematografie und so weiter, aber auch zum Beispiel beim Kostümdesign ist es so, dass wir auf eine Expertin zurückgreifen, die sehr viel schon im Bereich historische Gewandung gemacht hat und wissenschaftlich gearbeitet hat und so auch ihren Input einbringt. Und es wird dann auch eben so sein, dass die Filme, also es sind 7 Jurorinnen, und es wird dann so sein, dass zum Beispiel Jurorin für Costume Design dann 50% dieser Bewertung ausmachen wird. Das heißt, es gibt wirklich eine Spezialisierung auf ihr Expertengebiet und die anderen können dann auch natürlich ihre Stimme abgeben, aber das zählt dann im Endeffekt nur die restlichen 50%. Und dadurch wollen wir auch versuchen, dass wirklich eine Expertise in die Jurywertung mit einfällt und dadurch auch versucht wird, dann das Geschichtliche auch stärker herauszuholen. Also wir haben dann auch eben jemanden an Bord aus der Reenactment-Szene, der sehr langjährig schon darin tätig ist und sehr viel Wissen und Erfahrung mitbringt und der dann die Ausstattung und die akkurate Ausstattung dann auch bewerten wird und so auch wieder seine Expertise einbringen wird, wie man eben einen historischen Film sehen kann. Und da hat natürlich trotzdem, sage ich jetzt, ein Mainstream-Film, wo dann vielleicht doch der Wikinger in Lederausrüstung herumläuft, seine Chance natürlich dabei zu sein, aber es gibt dann eben auch die Möglichkeit, dass Filmschaffende, die sich wirklich mit historischen Details auseinandergesetzt haben und da Wert gelegt haben, dann diese Filme auch eine sehr große Chance bekommen, weil die eben auch von diesem Gebiet dann wirklich von erfahrenen Personen bewertet werden.
ich glaube, a priori sollte bei so einem Festival oder generell bei so einer kommunalen Veranstaltung immer der Gestus der Einladung im Vordergrund stehen. Also einladen, einzureichen und sie in einen Diskurs hineinzubegeben, sodass das ja keine exklusive Angelegenheit wird. Dass wir ja nicht das draus machen, was uns so oft passiert ist. Dass wir oft mit eigenen Projekten im Historienbereich wohin gegangen sind und man gesagt hat, ja, aber aus dem und dem Grund passt das gleich einmal gar nicht, sondern ihr seid einmal von Haus aus weg. Und na gut, das wäre hier natürlich ein anderer Grund, aber wenn man hier jetzt sagt, man exkludiert gleich einmal einen Haufen Filme bei der Auswahl, weil sie uns nicht historisch akkurat genug sind, dann hat man irgendwann einmal die Leute beieinander sitzen, die halt auf eine bestimmte Art und Weise arbeiten, ohne andere in den Diskurs hereinzuholen und sie gegenseitig zu befruchten. Weil ich glaube, oftmals kann man da relativ viel voneinander lernen. Ich glaube, es gibt recht viele Filme und Serien, die von der Dramaturgie und von mir aus auch vom Narrativ her schon arbeiten, dass die Geschichten oft sehr kathartisch sind, wenn man sagen kann. Und auf der anderen Seite hat man oftmals fast schon dokumentarisch anmutende Dokumentationen, oder oft eigentlich hat man schon selten, aber es gibt sie. Und manchmal leiden die dann genau darunter, dass sie nicht verstehen, einen Moment so aufzubauen, wie es vielleicht eine Werbung macht. Was ja nicht immer sein muss, natürlich. Aber man soll zumindest auf das zurückgreifen können und nicht zulassen, dass sie da zwei Fronten bilden. Wir sind sowieso in einer Zeit, wo sie zu viel harte Fronten verfestigen. Und ein Festival wie unseres, das sie natürlich auch durch den Historismus und Historienanspruch mit Kriegsszenarien beschäftigen muss, weil was reicht denn ein? Natürlich Filme, die sie mit Geschichte beschäftigen, sind Filme, die sie mit Kriegsszenarien beschäftigen, sollten dann untereinander nicht auch noch Krieg führen in der Wirtschaft und in der Filmszene, sondern sie sollten gerade zusammenarbeiten. Und dadurch gibt es zwar bei uns sehr viele Barrieren, wenn man jetzt Preise gewinnen will und einen sehr schleißigen oder legeren Zugang hat mit der Adaption von historischen Inhalten, wenn man das zu künstlerisch sozusagen ansetzt oder zu verfremdet, wenn man zu sehr Hollywood spielen lässt. Aber diese Filme sind absolut eingeladen, einzureichen und mit uns zu reden und dorthin zu kommen und uns was beizubringen. Sage ich ja. Also auch zu sagen, hey, aber da hat der oder der Film vielleicht technisch Aufholbedarf oder da hat der und der Film einen Moment, da passt das Skript noch nicht ganz oder so. Und das sind natürlich auch Kriterien, aus denen wir heraus bewerten. Aber wenn man auf unsere Bewertungskriterien schaut und man feststellt, dass da allein drei Kategorien sind, so viel sind es nicht, so viele Kategorien, so viele Bewertungskategorien, die sich eben genau um solche Zugänge bemühen, dann kriegt man schon mit, dass da eine gewisse Gewichtung da ist. Also der Probierstein ist sehr hart, an dem, wenn jetzt die Serie, ich meine, ich würde jetzt nicht Filme und Serien bashen, weil die alle natürlich einen anderen Zugang haben, aber wenn da jetzt die Serie Rome einreichert von HBO, dann die sehr, sehr stark gepriesen wird, auch von Reenactern und Wissenschaftlern, aber wenn es natürlich auch dort ein Stück gibt, wo man vielleicht noch hindeuten kann und sagt, da passt vielleicht gerade alles durch nicht oder so, aber die hätten sehr gute Chancen bei uns.
Genau, also dieser Austausch, glaube ich, ist uns einfach wichtig. Also wir wollen wirklich gerne uns gemeinsam mit Geschichte auseinandersetzen und deswegen auch die verschiedenen Stile, die einreichen können, also wirklich so, wenn man will, vom TikTok-Video halt bis zur 2-Millionen-Dollar-Produktion. Also es ist alles erlaubt und man kann, wie der Martin schon gesagt hat, man kann so viel lernen von den unterschiedlichen Herangehensweisen und eben trotzdem auch dann so ein Feld zu schaffen, dass möglichst viele Leute einfach Lust bekommen, sich mit Geschichte auseinanderzusetzen. Und das ist ja, es gibt ja verschiedenste Art und Weisen, das zu tun. Euer toller Podcast ist zum Beispiel eine Möglichkeit und wir versuchen es eben im filmischen Bereich, da Geschichte näher zu bringen, weil eben das Thema Geschichte so wichtig ist. Und dadurch ist es auch so toll, dann eben mit ganz unterschiedlichen Stilen konfrontiert zu werden und wir laden eben auch die Filmschaffenden ein, dann sich mit dem Publikum auszutauschen und ihre Aspekte zu erläutern und ja, da sind wir schon sehr gespannt.
Es werden dann die Filme auch eben im Vorfeld schon in den Online-Tagen, gibt es die Möglichkeit mit den Filmemachern, soweit wir das bereitstellen können, direkt in Kontakt zu treten. Und ich glaube, das ist nämlich auch jetzt einmal eine coole Möglichkeit, dass man sagt, hey, mir stört das eigentlich schon lange, wie Filmemacher umgehen mit dem. Oder ich finde das cool, dass Filmemacher das und das machen. Aber eigentlich ist immer diese Front da. Also ich weiß nicht, ob man das so erwähnen darf, aber man kriegt ja diese ZDF-Produktionen immer wieder hin, oder so, die dann in die sozialen Medien und so komplett verrissen werden. aber man hat eigentlich überhaupt keine Möglichkeit, mit den Regisseuren oder mit den Autoren in Kontakt zu reden. Und das wollen wir aber schon. Also wir wollen dann auch die Möglichkeit geben, den Film einzusehen und dann vielleicht in einem Online-Gespräch, wie man das über Twitch rennt oder dergleichen, sie auch dazu fragen und eine Antwort zumindest einmal zu hören. Egal, ob die jetzt dann zufriedenstellend ist für den Zuschauer oder nicht.
Um den Episodenhinweis vielleicht noch mitzunehmen, der angesprochene Juror für Reenactment heißt nicht zufällig Gesa Frank.
Ganz richtig, ja. Es ist niemand geringerer als der Gesa Frank.
Genau, mit dem haben wir ja auch schon eine Podcast-Folge zum Living the Noob Project gemacht, also eine fairerweise recht alte Folge von uns inzwischen. Da könnt ihr gerne auch nochmal reinhören, das verlinken wir euch in den Shownotes. Und ja, Martin, du hast es gerade schon angesprochen, also der klare Fokus auf Austausch und Kommunikation, dass man nicht mehr nur auf Facebook die Kommentarspalten zuraged, sondern auch wirklich mal in den Austausch gehen kann. Und das hattet ihr im Vorgespräch gesagt gehabt und das ist ein Punkt, der hier auch schon ein bisschen zum Tragen kam, den ich aber nochmal explizit auch hervorstellen möchte, dass es an und für sich für Filmschaffende gerne mal auch sehr unattraktiv sein kann, sich überhaupt mit Geschichte auseinanderzusetzen, weil es einerseits ein sehr nischiges Publikum ist, also jetzt nicht unbedingt immer Chance hat, eine Breite zu erreichen, dadurch womöglich auch finanziell lukrativer zu sein, etc. etc. Aber gleichzeitig die Community, die sich dafür interessiert, äußerst kritikwütig ist und sich super gerne auf alles Mögliche stürzt, was einem da begegnet und nicht so authentisch oder historisch daherkommt und man sich dann natürlich als Filmschaffender ein bisschen fragt, möchte ich mich dem Ganzen aussetzen, ist es mir das wert?
Das stimmt natürlich. Also ich denke immer an diese Anekdote, so eure Geschichte von der Produktion des allen bekannten Filmes Ben Hur. Sie haben damals mittendrin in der Produktion, wo bereits Kostüme und Sets und so natürlich zum größten Teil gestanden sind, ich glaube, sie waren mittendrin im Drehen, haben sie es herbeigeholt, nämlich Archäologin, archäologische Beraterin, historische Beraterin, fixiert es mir nicht, und haben sie gefragt, schauen Sie einmal auf die Kostüme und geben Sie uns ein bisschen Feedback, was wir so ein bisschen ändern können und wo wir noch was verbessern können. Und sie hat sich die Kostüme angeschaut und hat gesagt, man kann nur eins tun, man sollte das alles verbrennen. Und es muss nicht immer nur diese zwei Möglichkeiten geben, aber da sieht man natürlich schon bereits diese Radikale, die sich da in der Kritik der Community, wenn es denn eine ist, so allgegenwärtig an alle Filme richtet. Die ist sehr hart und man muss da schon ein bisschen differenzierter auch wieder werden und selbst ist man natürlich auch immer verleitet dazu, weil wir leben ja auch schon seit Jahren mit und in dieser Living History Szene. Wir sind selbst in Vereinen dabei. Wir sind selbst sehr viel für Museen tätig. Wir arbeiten eng mit Wissenschaftlern zusammen. Wir arbeiten im universitären oder kommen aus dem universitären Umfeld und so weiter. Natürlich beginnt man dann in bestimmte Bahnen zu denken und auch die Dinge, die man betrachtet, in bestimmten Kategorien anzusehen und zu fassen. Das ist aber eigentlich undialektisches Denken. Und wie ich es zuerst angedeutet habe, man darf nicht ein Extrem zu sehr wachsen lassen und das dann in alle Anschauungen hineinzutragen. Denn dann wird man immer nur, also das schreibt der Kant schon in der Kritik der reinen Vernunft, dann wird man auch genau das aus seiner Forschungsanfrage herauslesen, letzten Endes. Das heißt, man schaut dann Filme und hat immer diesen Algorithmus mitrennen, um der Technoid zu sprechen, was passt jetzt nicht an dem Film. Und vielleicht sieht man dann auch gar nicht mehr, was eigentlich passt. Vielleicht sieht man dann gar nicht mehr, was mir der Film darüber sagt, was es heißt, Mensch zu sein. Da gebietet sich nämlich in geschichtlichen Stoffen ein wahnsinniges Potenzial. Wenn wir Menschen anschauen, die, also ich stelle mir das so vor, ich wünsche mir das, dass es so einen Film bald gibt. Wenn ich mir anschaue, wie Menschen in der Steinzeit gelebt haben und ich weiß nicht, ich stelle mir ein Szenario vor eines Films, wo jemand verletzt wird und man sagt, eines der ersten Hinweise für Kultur ist der Hinweis darauf, dass ein Menschen sein beschädigtes Bein geschient worden ist und man ihn umsorgt hat. Würde man den Stoff aufgreifen filmisch und man in diese, ich sage jetzt einmal Höhle hineinblicken, wo man die Hinweise finden kann Und selbst wenn da jetzt vielleicht das eine oder andere Textil dabei ist, das nicht hundertprozentig passt in die Zeit, so kann mir der Film über diese historische Lupe doch was aussagen darüber, was es heißt, ich zu sein und mit den anderen Menschen zusammenzuleben. Und das ist ein wahnsinniges Potenzial, das sie, glaube ich, erst wirklich manifestiert in einem historischen Film. Also in einem Film, der nicht unsere Zeit jetzt darstellt und über so viel mitschwimmt, sondern der Sprung in eine andere Zeit hinein erlaubt uns, andere Grenzen zu ziehen. Er glaubt uns quasi ein Spielfeld zu erstellen, eine Simulation zu erstellen, in der wir Menschen uns selbst und unserer Welt anders begegnen. Es hält uns einen Spiegel vor, in gewisser Weise.
Du hattest schon auch angesprochen, dass Konflikt natürlich ein wesentliches Merkmal von Historienfilmen ist. Nicht zuletzt auch, weil das ein sehr naheliegendes, dramaturgisches, handlungstreibendes Element ist, aber auch dann natürlich im Sinne eines Actionfilms sehr gut auf großer Bühne funktioniert. Zeichnet sich das auch in den bisherigen Einreichungen ab oder wagt man da vielleicht auch einmal mehr Experimente, die jetzt weit weniger auf Konflikt aus sind? Wobei, also ich wollte jetzt gerade eigentlich ein Beispiel anführen, dass es ja auch vielleicht eine gewisse Raffinesse hat, politische oder intrigante Situationen der Geschichte darzulegen, was aber letztendlich auch wieder auf Konflikt natürlich hinausläuft. Also vielleicht ist das auch einfach zwangsläufig dem Film gegeben, aber ich wollte eigentlich vor allen Dingen auf eine Gewaltdarstellung von Konflikt abheben.
Ja, natürlich sprichst du da jetzt verschiedene Themenblöcke an, die man ein bisschen zerlegen könnte. Ganz generell muss man philosophisch die Frage stellen, ist jeder Film eine Behandlung von Problemen, die dann gelöst werden? Von wem werden diese Probleme gelöst und welches sind die brisantesten Probleme? Es sind ja doch Charaktere, die Charaktereigenschaften erweisen im Stoff, der behandelt wird. Das finden wir da natürlich dann extrem auf die Probe gestellt in kriegerischen Akten, Kampfakten, Zwistigkeiten zwischen Institutionen und Personen. Und das zieht sich durchaus durch die eingereichten Filme, das kann man sagen, ja. Also natürlich, wenn man Dokumentation hat, dann hat man sehr schnell, außer es ist jetzt eine Dokumentation über Materialien, aber tatsächlich ja, findet man sehr schnell den Stoff des Krieges in irgendeiner Form aufgearbeitet oder zumindest den Kampf in einer dörflichen Struktur oder familiären Struktur und so weiter. Das stimmt, ja. Also das ist durchaus deswegen mein Beispiel mit dem Verwundeten genau einer Sache geschuldet, wo jetzt zwar ein positiver Akt hervorgehoben worden ist, aber natürlich wäre auch selbst in diesem Film, in meinem blöden Beispiel, wahrscheinlich der Akt, wie dieser Fuß zerstört worden ist und warum man den da schützen muss, warum muss man den umsorgen, warum kann der nicht einfach aus der Höhle rausgehen, war er trotzdem wahrscheinlich Teil des Films und dann hast du erst recht wieder kämpferische Akte in irgendeiner Form. Und zum Zweiten muss man wahrscheinlich sagen, dass die Filmemacher, die sich mit historischen Stoffen dramaturgisch, also in Form von Geschichten erzählen, beschäftigen, wahrscheinlich selber Leute sind, die irgendwann einmal gern an Troja geschaut haben und gern vielleicht einmal den 300 geschaut haben. Ich würde jetzt nicht pauschalisieren, aber das sind natürlich auch Leute, die eine gewisse Faszination, das merkt man teilweise sogar extrem, für Kampfakte haben. Und also ich finde immer, dass diese Ästhetik der Gewalt kein Selbstzweck sein sollte. Bei Aristoteles ist das ganz extrem angeführt. In seiner Tragödientheorie sagt er, dass der eigentliche Gewaltakt dann, also das Ausstechen der Augen des Ödipus Rex zum Beispiel, der soll dann ja eigentlich hinter dem Vorhang stattfinden. Das soll ja das Publikum gar nicht sehen. Das soll sich nicht laben an der Gewalt, das soll nicht in die Vorstellung gehen, um den Gewaltakt zu sehen, sondern der Gewaltakt, der soll vielleicht das Kathartische aufheben, aber nicht einfach nur eine billige Form der kurzen Zerstreuung bieten. Und wenn man das macht, dann ist das auch irgendwie wieder okay. Dann sieht man die Filme, die da bei uns einreichen, natürlich im Kontext von gewalttätigen Szenarien. Und ja, das, also um das ganz kurz zusammenfassen, ich kann der Frage also nur mit Ja beantworten, das ist leider so. Aber diesen Szenarien, den kann man sich ja auf ganz andere Art, auf eine ganz unterschiedliche Art und Weise annähern. Das kann man ganz unterschiedlich aufarbeiten. Und das findet man tatsächlich. Also wir können hier feststellen, es gibt Filme, die sie vielleicht ein bisschen mehr begeistern haben können, einfach einmal Blutspritzen zu sehen. Und Filme, die Gewalt auch aus dem Leidensaspekt heraus zeigen. Also ich denke da jetzt historisch gesehen, wenn man zum Beispiel an Kurosawa-Filme denkt, da wird schon oft nur mal länger hingehalten auf die Person, die gerade am Boden liegt und ausblutet, die gerade, das ist vielleicht ein Nebencharakter, der gerade erst vorgekommen ist, und der wird erstochen von irgendeinem Samurai, und in der nächsten Einstellung sieht man den aber tatsächlich nur dann im Dreck liegen. Und wenn es nur 3 Sekunden länger ist, um uns das Leid mehr zu verkörpern, ist schon wieder ein anderer Akt, wie es oft in Hollywood-Filmen ist, wo mit einem Wisch des Schwertes 5 Leute zur Seite geschert werden und die aus dem Frame verschwinden und kaum Blut fließt und der Charakter nicht ins Schwitzen gerät. Und eigentlich ist das eh nur der Kollateralschaden der Weltpolizei oder so. Also diese 2 verschiedenen Linien, die sind vielleicht sogar nur weitere Gespräche und ganz interessante Reflexionen dann während dem Festival und mit dem Filmemachern wert. Also den Punkt, den werden wir sicher noch oft aufgreifen und auch mit den Filmemachern besprechen, weil es interessiert mich selbst auch sehr.
Vielleicht kann man insofern noch ergänzen, dass es da es in letzter Zeit irgendwie ganz interessante neue Einreichungen gegeben hat, die durchwegs, wir haben in unserem Vorgespräch auch darüber gesprochen, dass eben Krieg so eine dominante Konstante ist in den Einreichungen, aber wo jetzt wirklich so Sachen reingekommen sind wie ein skandinavischer Film über einen Schauspieler, der dann natürlich schon auch wieder so am Anfang vom 20. Jahrhundert gelebt hat und natürlich Zeit vom Krieg natürlich dann auch irgendwo im Hintergrund ist, aber wo es zum Beispiel um den Schauspieler an sich geht oder einen irischen Beitrag über große Häuser. Also es gibt mittlerweile schon ein paar, die sich auch mit so gesellschaftlichen Aspekten außerhalb des Krieges beschäftigen. Natürlich spürt irgendwann einmal wieder ein größerer Konflikt natürlich dann einfach im Hintergrund mit. Aber das ist, also wir haben uns da sehr gefreut, dass jetzt eben auch schon ein paar Beiträge gekommen sind, die auch so gesellschaftliche Themen oder bekannte Persönlichkeiten eben porträtiert haben, wo das Thema Krieg jetzt nicht den ganz dominanten Part darlegt. Und vielleicht auch noch ganz spannend, was auch so eine ganz andere Herangehensweise ist, was uns auch sehr gut oder mir zumindest sehr gut gefallen hat, ist ein Filmbeitrag, wo im Prinzip ein Text aus dem Off gesprochen wird und es ist im Prinzip die ganze Zeit eine Darstellerin in einem Haus zu sehen. Also eine an sich recht zeitlose Inszenierung. Und es ist aber eine ganz andere Herangehensweise zu Geschichte und eine sehr emotionale Herangehensweise. Und ich wollte auch das als Beispiel nennen, einfach an tollen Einreichungen gekommen sind, die ganz abseits von den klassischen Erwartungen, die man vielleicht hat, wenn man sagt, ich schaue mir jetzt einen Ritterfilm an oder so, ich gehe jetzt ins Kino und da geht's rum, da eben auch uns gefunden haben und eingereicht haben. Und es gibt sie. Wir müssen nur schauen oder wir wollen nur schauen, dass wir auch diese erreichen.
Es klang jetzt schon ein bisschen an, dass es da eben verschiedene Zugänge gibt, um Geschichte oder Geschichtsaspekte darzustellen im Film. Mich würde noch interessieren, also historische Persönlichkeiten werden zum Beispiel als Anlass genommen, historische Ereignisse, gerade wenn es dann um kriegerische Handlungen geht oder Gewalthandlungen. Ich würde da mal noch das Feld erweitern. Wir hatten es so ein bisschen angeteasert auf Konflikte generell und das macht ja erst das Erzählen spannend, denn sonst ist es eine reine Dokumentation von Alltag und selbst der birgt Konflikte und macht auch so die Spannung aus und niemand schaut gerne einen Film von mehr als einer Minute, der nicht spannend ist. Aber wie ist es denn mit historischem Setting? Also es gibt doch bestimmt auch Einreichungen, die jetzt vielleicht von der Handlung her gar nicht unbedingt so historisch daherkommen, irgendwas versuchen, in Anführungszeichen, nachzustellen, sondern vielleicht einfach mit entsprechend historischer Gewandung und einem Setting was viel Moderneres erzählen oder geht da mit mir jetzt die Fantasie durch?
Also ich stelle mir da jetzt was vor, wie ein Film, der so ein bisschen einen Zeitreiseaspekt oder was beinhaltet. Wir haben tatsächlich Filme, die von der Szenerie her sehr interessant arbeiten, ohne jetzt auf ein spezifisches Ereignis oder eine spezifische Person Acht zu nehmen. Also ohne jetzt zu sagen, wir bauen jetzt da eine biografische Auflösung oder von einem einzelnen Konflikt, aber die halt einfach einmal in diese Zeit hineingeworfen sind. Also das kann man durchaus sagen, ja. Vor allem dadurch, dass man merkt, es gibt Leute, die sich wirklich einfach einmal ganz grob für die Kultur interessieren. Wie sehr man das dann wieder lösen kann von bestimmten Gebiet, ohne dass man sich fragt, wo genau war das jetzt, mit was für einem Volk habe ich da jetzt wirklich zu tun, das wird oft irgendwie schwierig. Also man hat schnell einmal, wenn man jetzt einen Römer darstellt und er hat eine Segmentata an Also diese typische Asterix- und Obelix-Rüstung, dann hat man schnell einmal bestimmte Zeiten im Hinterkopf und weiß, aha, ja, okay, der Kaiser hätte da gerade regiert und eigentlich hätten sie den King Gollum dazu tragen und so weiter. Aber mir würden wir eigentlich eher genau das interessieren. Also auch Filme, und das auch mehr zu sehen, Filme, die sagen, wir werfen einfach einmal einen Stoff hinein in die Zeit und beschäftigen uns jetzt mit was ganz Allgegenwärtigen. Ein Thriller zum Beispiel, der in der Renaissance spielt. Oder wir machen eine Komödie, die von mir aus im Wilden Westen in Amerika spielt. Das passt halt ja bei uns ins Festival rein. Wir reden da jetzt nicht mehr so eurozentrisch, aber das soll es ja eigentlich überhaupt nicht sein. Ich würde mir genau sowas wünschen. Ja, und es gibt ein paar, die eine gewisse Tendenz bringen, die vielleicht schon ein wenig sogar absichtlich versuchen, sich loszulösen von dieser Festnagelbarkeit. Aber das richtig zu thematisieren, ich glaube, da bist du mit deinen Gedanken fast unserer Zeit voraus. Also ich glaube, das ist fast ein Ansatz, der erst kommen muss. Und ich glaube aber, das ist mit Notwendigkeit, spreche ich das aus, weil ich glaube, genau da bietet sich das meiste Potenzial für historischen Film, auch wirklich allgemeine Fragen zu stellen oder was vorher aus dem Genre draußen ist. Ich habe da jetzt so Sachen im Hinterkopf, wie damals die Spaghetti-Western aufgekommen sind. Das war eigentlich, wenn man es genau nimmt, ist das ein bisschen ein anderes Genre wie das, was vorher in Amerika mit Western gemacht worden ist. Und deswegen, weil sie gesagt haben, wir bauen jetzt in diesen Stoff was ein, was ganz andere Fragen sind unseres Alltags. Wir bauen jetzt nicht den Stoff des Oregon Trails wieder auf oder wir nehmen jetzt nicht wieder den Stoff irgendeines amerikanischen spezifischen Krieges auf, wenn es das natürlich auch gibt in die Spaghetti-Western. Sondern wir beleuchten da jetzt Persönlichkeiten und Persönlichkeiten, die in diesem Feld andere Probleme konfrontiert werden, als es man aus unserer Zeit kennt. Ich überlege nur gerade, wo da die bisher eingereichten Filme. Also es gibt schon ein, zwei, vor allem schon ein, sogar eine österreichische Produktion, wo man sagen kann, ja, das ist eigentlich jetzt nicht auf ein spezifisches Ereignis festnagelbar. Wie gesagt, ich bleibe dabei, das ist ein Aussicht auf die Zukunft, wie man mit historischen Stoffen im Film umgehen sollte und könnte. Aber es wird wahrscheinlich jetzt noch nicht so viel gemacht.
Also da bietet sich quasi noch eine Lücke, die zu füllen wäre. Also falls ihr da draußen jetzt Lust bekommen habt, wäre das auf jeden Fall schon mal ein Aufruf, da in diese Kerbe zu schlagen.
Roman, du hattest schon die Gewandung und die Kostümausstattung als Jurykriterien angesprochen. Wir haben jetzt auch schon einige Zugänge zu Geschichte, beziehungsweise Martin spricht gerne von historischen Strukturen gesprochen. Die werden ja sicherlich auch in den weiteren Jurykriterien noch etwas abgedeckt. Also führ uns da gerne nochmal durch. Was bewertet die Jury und gibt's da schon so ein paar Tendenzen seitens der Einreichung?
Ja, also wir haben im Prinzip 7 verschiedene Kriterien und eben auch dementsprechend Jurymitglieder, wo jede Person eben eine Spezialisierung darstellt, die sich damit beschäftigt. Und da gibt es zum Beispiel eben jetzt neben der besten Kostümausstattung, die ich schon erwähnt habe, oder eben dem Szenebild mit den ästhetischen und akkuratesten Filmkulissen, gibt es zum Beispiel dann auch die Kategorie beste historische Atmosphäre, wo wir eine Museumsleiterin mit an Bord haben, die eben natürlich sehr viel Erfahrung mitbringt und da eben in Hinsicht auf historische Authentizität den Film auch begutachtet. Es wird dann zusätzlich zu diesen Bereichen wird es dann noch beste Filmmusik geben, eben beste Kamera, bestes Drehbuch und beste schauspielerische Leistung. Und auch überall dort haben wir versucht, auch einen Zugang zur Geschichte zu bringen, also den Film schon aus der historischen Sichtweise zu betrachten. Ob jetzt zum Beispiel bei der Filmmusik, ob das jetzt quasi so die Standard-Synthi-Musik im Hintergrund ist oder ob sich da eventuell vielleicht sogar ein historisches Instrument verirrt hat und versucht wird oder auf die damalige Zeit man sich wirklich beschäftigt hat, was wurden für Instrumente verwendet. Und auch wenn es vielleicht dann nicht genau die Musik, die man aus Recherchen versucht zu rekonstruieren, wie es dann wirklich geklungen hat, weil das ist ja oft ganz ein eigenes Thema, aber sich mit den Instrumenten zu beschäftigen und wie könnte man damit eine gewisse Atmosphäre schaffen, dass Personen sich dann auch noch mehr in den Film hineinleben. Oder auch natürlich, wie ist die Kamera geführt? Wie sehr spielt Natur eine Rolle in dem Film? Wie ästhetisch ist das Ganze dargestellt? Wie ist das Drehbuch aufgebaut? Also da gibt's, wie ist die narrative Erzählstruktur? Da kann man ganz viel machen, wenn man sich mit dem Thema Geschichte beschäftigt. Und wir möchten das natürlich auch mit der Auswahl der Personen, die das dann bewerten, auch versuchen, da ein bisschen so ihre Erfahrung, die sie zum Thema Geschichte gehabt haben, auch damit einspielen zu lassen.
Du hattest, da möchte ich jetzt quasi den Bogen auch wieder ein bisschen zurückschlagen zu den quasi eingangs erwähnten Filmbeispielen. Wir hatten einmal die österreichische Produktion, die sich eher mit nordischer Geschichte, sprich Wikingern, auseinandersetzt, gleichzeitig osteuropäische Produktionen, die vielleicht eher in eine Nationalgeschichte tendieren, indem sie die Reitervölker behandeln. Kann man da sagen, dass jetzt mal, und das würde ich jetzt vielleicht dieser österreichischen Wikinger-Produktion unterstellen, dass abseits von den Geschichtsbildern, die in Hollywood oder in den großen Produktionen laufen, die Tendenz eher ist, dass diese Independent-Produktionen sich mit der Geschichte vor Ort, da wo sie verhaftet sind, auseinandersetzen?
Durchaus, ja. Also kann man auf jeden Fall mal sagen. Um da eine ganz kurze Antwort zu geben und eine längere Antwort vielleicht. Es ist trotzdem scheinbar interessant, auf Völker und auf, wenn man das vor allem in der Antike kann man nur davon sprechen, ja, oder nationale Impacts vielleicht zurückzugreifen, die dann von anderen Nationen sich mit der eigenen Nation in Berührung befinden. Also jetzt zum Beispiel ein Film, der vielleicht eher südosteuropäisch ist, schon vielleicht eher an Grenzen Römischen Reichs und dann trotzdem Römer in den Kontext bringen. Also man muss jetzt nicht nach Italien gehen, um einen Römerfilm zu finden. Und wenn man sich da jetzt mit Erste Weltkriegsfilme auseinandersetzt, sieht man auch oft irgendwie auch aus dem Ausland, also aus dem österreichischen Ausland, aus dem Rest der Welt eigentlich betrachtet, dann auf österreichischen Impact zurückgegriffen, aber vielleicht sogar mit Reflexion auf ein Land, das nur weiter im Osten ist. Also ich würde jetzt noch nicht zu viel vorwegnehmen, weil ich möchte natürlich auch den Regisseuren dann die Möglichkeit geben zu sprechen. Aber es hat schon immer ein wenig was mit der Auslotung der Grenzen zu tun. Schon immer ein wenig was, nicht nur in der eigenen Komfortzone drinnen zu sein. Man merkt, es ist Film und die Geschichte im Film mit, also die Beschäftigung im Film mit Geschichte ist weit mehr wie das, was zu Mussolinis Zeiten war. Es ist nicht mehr, ich bin jetzt in meinem Land und beschäftige mich mit der Geschichte meines Landes und deswegen demonstriere ich jetzt meine Ahnen, wie sie unser Land kreiert haben und wir sind immer nur wir. Das ist nicht mehr. Also das kann man, glaube ich, auch ziemlich durch die Filme hindurch sagen. Es wird immer ein bisschen dieser Struggle, der ist immer drinnen und es hat immer auch was Anprangendes, also was politisch Anprangendes auch. Das ist ja seit Adorno überhaupt, würde ich sagen, ein wichtiges Merkmal von Kunst. Und sobald man da ein bisschen in den Indie-Filmbereich schaut, finden wir das auch in allen diesen Filmen drinnen. Zumindest in irgendeiner Form, vielleicht lese ich das aber auch oftmals hinein und es war eigentlich für weniger oder ganz was anderes gemeint. Ja, aber kann man natürlich sagen, es muss irgendwo einmal ja mal ansetzen. Man ist ja in seinem Land und man schlagt ja für irgendwas einmal Interesse. Ich stelle mir jetzt vor, dass auch der Mann, der über die Wikinger was gemacht hat in Österreich, ich schätze mal, er hat trotzdem auch mehr Berührungspunkte mit der Wikingerkultur gehabt, als jetzt nur Vikings zu schauen. So schaut das auch nicht aus, sondern ich schätze mal, dass er im Norden Europas vielleicht schon mal in ein Museum gegangen ist oder so. Um jetzt ganz mit wegen Anspruch anzufangen, aber wahrscheinlich hat er sich viel mehr damit beschäftigt und genau gewusst, was verwende ich nicht und was verwende ich jetzt davon. Oder wir haben jetzt eine neue Einreichung, die vielleicht so ein bisschen Anfang der Neuzeit ansetzt und was so ein bisschen um das Thema Hexenverbrennung geht. Oder eigentlich nicht ein bisschen, sondern es geht massiv um das Thema Hexenverbrennung. Das wird ja bei Hexenverbrennung direkt schon auf dem Scheiterhaufen gestoppt. Also es ist schon alles in Gange und der Priester hält schon seine Rede und das Volk ist agitiert und so weiter. Und wir haben fast schon wie bei Assassin's Creed oder so ist das fast schon so ein Attentat mit dem Ansuchen, sie zu retten. Mehr möchte ich jetzt da schon nicht spoilern davon. Aber ja, also das ist schon da. Es muss irgendwo einmal der erste Funke geschlagen sein und natürlich beginnt der oft einmal da, wo man in der Kindheit mehr Erfahrung damit gehabt hat. Und dadurch sind natürlich gewisse Themen auch immer nur ein bisschen verschollen. Ich wünsche mir natürlich schon, dass auch historische Themen aufgegriffen werden, die vielleicht ein bisschen unter den Radar bisher geflogen sind. Wie gesagt, es erscheint vielleicht mir so, dass da jetzt eben auch osteuropäische Einreichungen kommen, die bisher bei uns zumindest nicht beleuchtet worden sind. Deswegen wollen wir ja auch diesen internationalen Blick pflegen. Aber es hat noch immer keiner eingereicht mit einem Film über die Hallstattkultur. Sowas würde ich schon gerne mal sagen. Also das ist ja was bisher komplett, also ich weiß halt nichts, wo das jemals beleuchtet worden ist in einem größeren Film. Vielleicht findet ihr ja mal die ein oder andere Latein-Dokumentation und so. Natürlich Hallstatt auch, aber Latein-Dokumentation, die ein bisschen spielfilmartiger ist. Aber das haben wir noch nicht so gehabt. Und das, obwohl das interessante Themen sind, wenn man jetzt ins Mammuts schaut, also in den Museumsverbauten in Niederösterreich, die haben eine aktuelle Ausstellung, wo du zum Beispiel Situlen-Darstellungen hast, wo dann die Situle filmisch nachgeahmt ist. Und dann siehst du die Personen mit ähnlichen Hut, Kopfbedeckungen also und ähnlichen Ausstattungen beieinander sitzen und das ist filmisch umgesetzt mit Reenactern im Museum auffindbar. Das ist natürlich jetzt nicht auf unserem Festival zum sehen, aber auch die haben natürlich angesetzt bei Kulturen, die vorher
überleben. Vielleicht noch als so ein bisschen als Gegensatz zu denen, die, es gibt natürlich viele, die sich mit ihrer eigenen Geschichte auseinandergesetzt haben und das ist auch ganz spannend. Wir haben zum Beispiel nur als Beispiel einen britischen Beitrag reinbekommen, der Anfang des 20. Jahrhunderts über den Kunstbereich, über Personen, die im Kunstbereich tätig werden, ich mag da auch noch nicht zu viel spoilern, aber in Österreich gelebt haben. Ja? Also das war irgendwie so mal so ganz was anderes, ja. Irgendwie, wo sich dann wirklich jemand halt einen Stoff angenommen hat, der also wir wissen, ich weiß jetzt natürlich auch wieder nicht den privaten Zugang von den Filmschaffenden, warum sie das gemacht haben, noch nicht. Ich hoffe, wir erfahren das dann noch. Aber gibt's auch. Also es gibt irgendwie schon verschiedenste Herangehensweisen. Und das fasziniert auch jetzt so bei den Einreichungen, die reinkommen, dass es wirklich so auch natürlich klassische Herangehensweisen gibt. Und es ist ja auch ganz spannend, sich mit der eigenen Geschichte auseinanderzusetzen. Also wir leben das ja auch bei uns selber, wenn wir an Filmen arbeiten, wo wir dann mit Personenkreisen arbeiten, die aus ihrem Gebiet auch etwas erzählen und so ist es da auch, ja, also wo dann Einreichungen kommen, die in der damaligen Region spielen, aber natürlich war das ja damals auch ganz anders strukturiert, geografisch und so weiter, also das ist irgendwie auch ganz, ganz toll, aber wir haben auf der anderen Seite gibt es dann doch auch welche, die da wirklich einen ganz weiten Schritt weiter weg machen und nicht so quasi den autobiografischen, geografischen Part mit einspielen.
Wir haben jetzt sehr viel über europäische Themen und europäische Produktionen gesprochen. Ihr habt auch schon gesagt, dass ein gewisser Eurozentrismus den Einreichungen zugrunde liegt. Ganz kurze Frage. Du hattest erwähnt, Roman, ihr habt auch eine Einreichung aus Neuseeland. Womit beschäftigt sich denn die? Hat die auch einen Eurozentrismus in ihrem historischen Thema oder setzt die sich dann mit was Neuseeländischem auseinander?
Ja, lustigerweise, ohne zu viel zu verraten, Schottland spielt eine gewisse Rolle.
Okay. Wie ist es denn überhaupt bei den Filmen? Also ich musste gerade, als du, Roman, meintest, dass die Filme auch darauf ausgelegt sind, dass man sich in sie hineinlebt, dran denken, eben wie ist es denn mit der Sprache? Also zum einen kann ich mir vorstellen, dass viele der Produktionen jetzt wahrscheinlich auf Englisch gehalten sind oder mit englischen Untertiteln ausgestattet sind, damit einfach auf dem Festival gewährleistet ist, dass alle Filme konsumieren können, sofern sie denn hoffentlich dann Englisch sprechen oder zumindest passiv hören können. Hat irgendeiner der Filme mal die Idee umgesetzt, und da kommt jetzt so ein bisschen die Medievistin in mir durch, eine Sprache aus der Zeit einzubauen, kurz mal irgendwie, dass ein Dialog zum Beispiel auf von mir aus Altenglisch oder Mittelhochdeutsch stattfindet? Oder ist das was auch noch auf die Liste der noch zu machenden kreativen Ideen gehört?
Muss jetzt für mich selbst gestehen, ich bin nicht der Latein-Experte, aber ich bilde mir ein, mich jetzt an einen Filmbeitrag erinnern zu können, wo Latein eine wichtige Rolle spielt. Martin, fällt dir noch etwas ein an alten Sprachen, die jetzt bewusst aufgefallen sind? Also es ist So, ja, also vielleicht nur ganz kurz zu beantworten. Unsere Filme müssen alle entweder auf Englisch oder mit englischen Untertiteln sein. Aber wir freuen uns natürlich auf die Originalsprache. Wir wurden auch angesprochen, ob wir eine Version haben wollen, wo dann noch einmal der Text auf Englisch neu eingesprochen wurde von denselben Schauspielerinnen. Und wir haben aber gesagt, na, bitte sehr gerne Originalsprache. Also die Sprache ist natürlich für uns auch ein wichtiger Part, haben aber dann englische Untertitel. Also das ist der gemeinsame Nenner für alle Filme. Es muss möglich sein, dass man, wenn man englische Sprache beherrscht, dass man den Filmen folgen kann. So alte Sprachen. Martin, fällt dir noch was ein?
Vielleicht generell dazu kann ich aus der filmemacherischen Sicht ein bisschen Hinweise dazu geben, weil wir selbst Erfahrung damit haben, wie es ist, einen Spielfilm so umzusetzen, dass jeder Römer Latein redet. Es ist ein immenser Aufwand. Also wenn ich das nur so mal in den Raum stellen darf, das ist ein Aufwand, der bei so einer Filmproduktion, die ohnehin schon ein gigantisches Zeit- und Ressourcenvernichtungsprojekt ist, den Aufwand für alle Dialoge des Films verzigfacht. Und mir fällt keiner ein, der das wirklich jetzt durch den ganzen Film durchgehend konsequent durchsetzt. Es gibt aber eine Geschichte, auf die ich vielleicht ein bisschen verweisen möchte, wahrscheinlich kennst das du ja schon, aber es gibt diese TV-Serie Romulus, wo jetzt dann, glaube ich, die zweite Staffel rauskommt oder rausgekommen ist, die schreiben sich selbst an den Hut, Altlatein zu sprechen in der Serie. Vielleicht interessiert das auch draufgehend. An sich, es ist wirklich ein wahnsinniger Aufwand. Also wir haben das selbst versucht bei einem Filmprojekt von uns. Der ganze Film dauert 2,5 Stunden und es wird relativ, also das rennen nicht alle Latein, es rennen viele einfach nur Oberösterreichisch. Aber sehr viel rennen Latein im Film. Und jede Dialogszene ist dadurch ein Berg, den es zu erklimmen gilt. Und es hat sich wieder keiner drüber traut, auch bei den Einreichungen. Und wieder kann ich nur zurückgeben, das war halt eine Aufgabe für die Zukunft, wo sie vor allem Sprachwissenschaftler vielleicht ein bisschen mehr eingeladen fühlen sollen, in Filmen mitzumachen und auch da mitzuwirken. Weil auch das genau, ich habe es eben angesprochen, wir haben es ja auch schon probiert und wir werden es auch weiter probieren. Wir haben mit Gesa Frank eine wunderschöne Sache gemacht, wo wir mit einem lateinischen Gedicht gearbeitet haben. Eine Sache, die man sich in Zukunft annehmen sollte und bitte auch einreicht, wenn jemand mit einer alten Sprache arbeitet. Bitte, wenn sie das Herz, dann schickt es uns eure Filme, weil das würde mich auch sehr berühren. Und wir würden dann natürlich auch die Katharina verständigen und ihr das zukommen lassen, dass sie das auch sehen kann.
Unbedingt. Ja, die Inspiration ist groß. Ich glaube, das ist deutlich geworden und auch, dass die Einladung erstmal ganz grundsätzlich zu verstehen ist und sowohl für alle Filmschaffenden da draußen gilt, die in irgendeiner Form auf Geschichte Lust haben, aber genauso auch für alle, die Lust haben, diese Filme dann auch zu konsumieren. Ich glaube, das konntet ihr hier sehr schön rüberbringen bei uns und nochmal vielen Dank an der Stelle, dass ihr mit uns die Folge gemacht habt. Vielen Dank, Roman, vielen Dank, Martin.
Vielen herzlichen Dank unsererseits.
Ja, vielen lieben Dank, ja, es war wunderbar und wir haben uns ja schon sehr darauf gefreut und es ist auch toll geworden.
Ja, ist eine Ehre für uns, das sind auch wirklich.
Ja, eine wirklich spannende Vorschau auf die ganzen Historienfilme, die uns da im Rahmen des Festivals erwarten. Wir sind da selbst schon sehr gespannt drauf und freuen uns dann in die verschiedenen Projekte reinschauen zu können. Also wir sind schon ganz nervös, an dem Festival dann auch teilnehmen zu können. Also das können wir auch jedem nochmal ans Herz legen, sich da anzumelden. Die entsprechenden Infos und Links, die geben wir euch natürlich in die Shownotes. Und ja, nachdem wir dann alles gesehen und konsumiert haben, müssen wir dann in der zweiten Hälfte des Jahres sicherlich auch nochmal eine Nachbesprechung machen. Und wir hatten ja auch schon gesagt, dass wir vielleicht auch nochmal etwas mehr auf die Filmschaffende Seite blicken wollen, um da nochmal das ein oder andere zu besprechen. Also da ein wirklich spannender Einblick in das, was wir in den letzten 3 Jahren dann doch häufig auch eher von außen betrachtet haben, indem wir uns verschiedene Produktionen zu historischen Strukturen angesehen haben. Vielen Dank dafür, für diesen Einblick. Und ja, mir bleibt damit eigentlich nur noch auf unsere eigenen Social-Media-Kanäle hinzuweisen. Uns findet ihr auf Facebook und Instagram. Wenn ihr kein Social Media habt, ist das auch kein Problem. Dann schaut einfach auf unserer Webseite epochentrotter.de vorbei. Und ihr könnt uns über alle möglichen Direktnachrichtendienste oder auch per E-Mail an kontakt@epochentrotter.de jederzeit gerne Feedback und Themenideen schicken. Da freuen wir uns immer ganz besonders drauf. Und mir bleibt an dieser Stelle damit nur noch zu sagen, macht's gut und ciao, ciao.
Ja, hat mich sehr gefreut. Ich würde mich freuen, wenn wir ein paar von euch dann auch beim Festival sehen, vielleicht bei den ersten Tagen, beim großen Austausch online. Und ja, macht es gut und danke nochmal. Ciao.
Auch von meiner Seite, macht's gut, bleibt gesund. Ciao, ciao.